als Jesus in mein Leben kam. Jemand hat einmal geschrieben, ein Opernsänger, das war der schönste Tag, als Jesus in mein Leben kam. Der schönste Tag. Schöner wie irgendein Hochzeitstag oder irgendein großes Ereignis und was es auch immer ist. So, heute ist mein Thema, wie bringe ich Ordnung in meinem Leben? Weißt du, so Chaos, alles durcheinander und ein gutes Wort. Ich denke, werde ich einige gute Gedanken finden. Das Leben der meisten Menschen ist ein bisschen chaotisch. Zumindest wir kommen in einer chaotischen Welt zur Welt. Und jetzt muss man sich da durchschlagen. Aber zuerst, bevor wir das machen, ich lade euch ein, morgen um 11 Uhr bis 13 Uhr Frauentreff, Frauenbrunch. Herzlich eingeladen, dann abends 19 Uhr in der Gefahr vertrauen. Wem darf ich vertrauen? Traue niemand über 40, sagt man im Volksmund. So, also da, wem kann ich vertrauen? Wem darf ich vertrauen? Und wie vertraut man in der Gefahr? Was ist überhaupt Gefahr? So, werden wir diesen Gedanken nachgehen. Am Sonntag wird das Thema sein, gehe über deine Grenzen. Weißt du, wir sind begrenzt, alle. Es fehlen Mittel, Kraft. Unsere Kraft ist begrenzt, unsere Zeit ist begrenzt. Wir haben alle nur 24 Stunden. Wie mache ich mehr aus meinem Leben? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, wird das Thema sein, alles, was du brauchst, steckt in dir, in jedem von uns. In dir steckt der Doktor, in dir steckt der Professor, in dir steckt der Prophet, in dir steckt der Geschäftsmann, in dir steckt der Krieger, in dir steckt der Erlöser und die Erlösung selbst. Wir müssen das nur freisetzen. Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So, bring dein Leben in Ordnung. Ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht. Vielleicht hast du einige Dinge zu regeln. Mach die Notizen, mach die Gedanken heute. Was ist bei mir schief? Was liegt schief? Das Leben der vielen Menschen ist auch so äußerlich vielleicht ganz in Ordnung, aber innen drin, dieses Innenleben. Es gibt die Umweltverschmutzung und es gibt die Innenweltverschmutzung. So, innen drin mag also wirklich chaotisch sein, Depression, Furcht, Zweifel, all diese Dinge, Chaos, Ängste. Weißt du, äußerlich können wir die Dinge in Kontrolle haben, aber innerlich, im Geist, also wie fühlst du dich? Hast du noch die Übersicht in deinem Leben oder sagst du, ich habe den Kopf verloren, ich traue mir nichts mehr zu, mir gleitet alles aus den Fingern, aus den Händen. Also das ist das Leben. Viele Menschen leben ist Disharmonie, deshalb greifen viele Leute zur Droge. Haschisch ist also eine typische Harmoniedroge. Man will wieder Ruhe haben, Frieden, Ausgelassenheit, Ausgeglichenheit. Also, wenn du die Menschen anguckst, sie hetzen, sie jagen, sie treiben, wofür und für was? Wenn du sehen würdest, wie in manchen Herzen aussieht, weißt du, äußerlich ist alles perfekt. Ich habe eine Frau in Heilbronn gehabt, eine Architektenfrau, eine sehr vornehme, die lief also mit Pelzmäntel und was weiß ich, sehr vornehm, schön angemalt. Ich wollte sie immer besuchen und wollte mal zu ihr kommen und auch ihren Mann kennenlernen. Und ihre Kinder. Ihre Kinder kamen ab und zu mal in den Gottesdienst, aber sie war immer da. Dann sagte sie, nein, zu uns kannst du nicht kommen. Dann sage ich, wie bitte? Ihr seid ja Architekt, Leute, ihr seid reich, ihr müsst, habt Geschäft und so weiter. Nein, zu uns kannst du nicht kommen. Und dann habe ich gesagt, doch, ich will mal kommen. Dann sagte sie, du kommst bei uns gar nicht rein. Sage ich, wieso? Bei mir ist alles vollgestellt. Sie hat Eierschalen gesammelt. Also Schachteln, sie hat alles gesammelt und da musste sich durch den Gang dich durchzwängen. Sie war Messi, äußerlich perfekt, innerlich und privat ein Messi. Und das sind viele Menschen. Viele Menschen sind auch äußerlich in Ordnung, aber drin. Deshalb nicht, mein Vater hat immer gesagt, oder meine Mutter, glaube ich, war es auch, oben oi und unten pfui. Also, so sieht manchmal das Leben, also dieses chaotische Leben aus. Wir leben hier in dieser Welt, also und diese Welt ist nicht in Ordnung, die ist aus dem Gleichgewicht geraten. Alles ist durcheinander, obwohl alles geordnet ist, globalisiert. Aber die Leute verlieren Arbeitsplätze, die Leute sind überfordert, die Leute sind nervös, sind gehetzt, gejagt, getrieben. Früher haben zwei an einer Stelle gearbeitet, jetzt arbeitet nur noch einer. Oder machen nur die Computer oder die Technik, die Roboter, das alles. Das Chaos, von dem ich hier spreche, bringt dein Leben in Ordnung. Das Chaos fängt bei uns privat zu Hause, da wo es niemand sieht. Bist du noch Herr der Lage? Hast du das noch unter Kontrolle? Wer beherrscht dich? Wer kontrolliert dich? Und Chaos kann einen ganz schön krank machen. Stell dir mal vor, du suchst ständig die Papiere. Wo sind die Papiere? Du suchst etwas, bist ständig auf der Suche. Wie bringe ich Ordnung in meinem Leben? Vor allem, wie bringe ich Ordnung in meiner Seele? Wie bringe ich Ordnung in meinem Geist? Meine Gedanken, die schießen verrückt. Rauf und runter. Wie bringe ich Ordnung in meinem Alltag? Diesen Gedanken will ich nachgehen. Wie führe ich ein ausgewogenes Leben, ausgeglichenes Leben? Der moderne Mensch ist eine sehr ungeordnete Persönlichkeit, gehetzt, ständig unterwegs. Schon allein, wenn man den Fernseher anguckt. Ach, das Programm ist nicht. Und dann zippt man weiter. Man hat keine Ruhe. Und man hat viel gesehen und doch nichts gesehen. Man hat viel gehört und doch nichts gehört. Eine ungeordnete Persönlichkeit, eine wirre Persönlichkeit ist der moderne Mensch. Innerlich nicht aufgeräumt. Er ist unstet und flüchtig, so wie die Bibel das sagt, von Kain. Aber das ist nicht nur der Kain, sondern das sind auch all die Menschen. Da probieren sie diesmal, da eine Ausbildung, da eine Fortbildung und da irgendwie wieder was, wird was unternommen. Und man führt nichts glücklich zu Ende. Man wird süchtig, das ist das andere. Danach, man sucht, Sucht kommt von Suchen. Man sucht Lebensinhalt, man sucht Lebensfreude. Zuerst einmal eine schockierende Wahrheit. Bitte nicht erschrecken, vergibt mir und habt mich nachher lieb. Jeder, der gläubig wird, jeder, der zu uns kommt, egal wer es ist, jeder, der zur Gemeinde kommt, jeder, der zum Glauben kommt, ist ein Chaot. Kannst du Amen sagen? Er ist ein Chaot. Er ist durcheinander, er ist wirre. Sonst wäre er gar nicht hier. Sonst würde er im Paradies noch leben. Aber er ist ein Chaot. Und deshalb, wenn wir in der Gemeinde kommen, wir haben mit lauter Chaoten zu tun. Also das ist diese schockierende Sache. Wir sind alle irgendwo krank, nervlich krank, überfordert. Wir sind alle Chaoten. Also, und jetzt muss man so langsam wieder auf die Beine kommen. So langsam wieder Ordnung kommen. Und wir müssen irgendwo in einer Ecke anfangen. Irgendwo in unserem Leben müssen wir anfangen, jetzt mit dem Leben ordnen. Auch die Christen. Denkt doch nicht, dass die Christen alle Heilige sind. Die sind alles Chaoten. Die kommen rein, sind böse, sind wütend, sind ärgerlich, sind unversöhnt, sind im Knatsch mit jedermann und so weiter, sind verfahren. Sie haben sich verfangen, irgendetwas sich verrannt. Und jetzt beginnt, in der Gemeinde beginnt das Leben, wird das Leben geordnet, Stück für Stück, jeden Tag. Deshalb sagt die Bibel, erneuert euch jeden Tag. Und da wird man aus dem Chaoten ein Christ. Und dazu sind wir da. Die Gemeinde ist also so eine Heilungsanstalt oder Heilanstalt, wo man Leute, die psychisch krank sind, körperlich krank sind, geistig krank sind, dass sie wieder ausgeglichen werden, beruhigt werden. Komm runter. Hier müssen wir wieder den Gehorsam Christi aufrichten und das passiert in der Gemeinde. Wir müssen Stück für Stück unsere Geschichte aufarbeiten, die alte Geschichte. Wir bringen alle irgendwo einen Hintergrund, eine Geschichte mit. Unsere Erfahrungen, unsere Enttäuschungen, unsere Verletzungen. Also der Mensch hat die Ordnung Gottes verloren, zuerst mal abgelehnt, hat nicht getan, was Gott wollte, seine Regeln missachtet und x-mal übertreten. Das ist der moderne Mensch und jetzt ist alles durcheinander. Weißt du, wenn du einmal was falsch machst und eine Rechnung falsch berechnest und nicht korrigierst, dann ist am Schluss, stimmt die Summe nicht, die ganze Summe, weil irgendwo etwas falsch gemacht worden ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Da ist nicht nur irgendwo einmal, sondern da ist von Anfang an Falsches, vieles falsch gelaufen. Falsche Entscheidungen, falsche Berufswahl, falsche Partnerwahl, falscher Umgang mit falschen Leuten. Da läuft so vieles falsch. Der moderne Mensch hat alle Werte verloren, sein Leben ist nichts mehr wert. In der Bibel ist ein interessantes Wort, also wo Gott sagt, das Leben ist dahingegeben. Er hat sein Leben verwirkt. Er hat sein Leben verwirkt. Der hat gearbeitet an seinem Leben, der hat an seinem Leben rumgebastelt, aber sein Leben ist verwirkt. Der ist 30 Jahre, hat immer noch nichts, weißt du, ist immer noch Student, mit 40 ist er auch immer noch Student, immer noch beim Lernen, immer noch beim Studieren und mit 50 ist er immer noch Student. Und eigentlich geht schon auf 100 zu und hat immer noch nichts geschafft und nur nichts geleistet. Das sind diese Dauerstudenten. Warum? Weil sie ihr Leben irgendwo verwirkt haben. Verwirkt. Dieses Wort verwirkt ist ein altdeutsches Wort. Also man hat diesen Lebensplan nicht begriffen. Warum bin ich da? Viele Menschen sind betrogen worden. Man hat aus ihnen was machen wollen und dann hat man sie auf dem halben Weg stehen gelassen. Andere haben sich selbst betrogen, sich selbst was vorgespürt und vorgemacht. Das Leben der Menschen ohne Gott, und jetzt bitte auch wieder verzeiht mir, und ich behaupte, dass es so ist, das Leben ohne Gott ist ein Chaos. ist ein chaotisches Leben, das führt zum Chaos. Warum? Du hast keine Orientierung. An was sollst du dich orientieren? Um sich zu orientieren, brauchen wir einen Fixstern, einen Polarstern normalerweise hier bei uns in unserer Region. An dem orientiert man sich. Und dann wisst man also, hier ist Norden und hier geht's weiter. Wir brauchen Orientierung. Aber wenn ich sage, mich interessiert das alles nicht, ich gucke irgendeinen Stern, wähle ich da den hellsten Stern, den Mond. Ich orientiere mich nach dem Mond. Ja, da kannst du dich schon ganz schön verfahren. Du kannst dich nicht nach jedem Stern oder jedem Planeten dich orientieren. Du musst schon den Fixstern. Und da kannst du was anstellen. Archimedes hat gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Du brauchst für dein Leben einen festen Punkt. Ordnung. Also etwas Stabiles, etwas Solides. Ohne Gott bauen wir auf Lügen und Trug und auf komische Sachen unser Leben auf. Wir verlieren unsere Identität. Wir werden Egoisten ohne Gott, weil ich niemand verantwortlich bin. Vor wem soll ich mich verantworten, wenn nicht vor Gott? Und deshalb, weil ich mich vor Gott nicht verantworte, Gott nicht akzeptiere, Gott nicht annehme, werde ich auch nicht verantwortlich leben. Also werde ich leben wie ein Chaot. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Mach, was du willst. Der Mensch, der ohne Gott ist, der hat keine Zukunft. Weil mit dem Tod ist alles aus für ihn. So, grundsätzlich, die vollkommene Ordnung ist und bleibt Gott vorbehalten. Er ist die Ordnung. Er macht aus Chaos Kosmos. Er macht aus einem verfahrenen Leben wieder Ordnung. Er bringt uns wieder auf die Spur, auf den Weg. Also er ist, der Geist Gottes schwebte am Anfang über das Wasser und dann siehst du, was durch das Wort Gottes, durch das Reden Gottes geschehen ist. Und Gott sprach und dann wurde Licht. Und Gott sprach, es wurde das. Zuerst gab es Trennungen. Und wenn Gott arbeitet, wird es schon eine ganze Menge Trennungen geben. Wenn Gott in dein Leben eingreift, wenn Gott in deinem Leben handelt und wirkt, dann wirst du dich von dem trennen und von dem trennen und dem trennen und dem trennen. Am Schluss stehst du ganz allein. Und musst ganz allein stehen. Und jetzt wirst du dich auf sich selbst konzentrieren. Denn von dir aus, das ist die Ecke, der Winkel, von dem jetzt die Neuordnung beginnt. Die Neuausrichtung. Und die Schöpfung ist die Wiederherstellung der Natur durch das Wort Gottes. Die Ordnung in der Natur. Die Wiedergeburt ist die Wiederherstellung in uns selbst. Und hier beginnt der Mensch wieder Mensch zu werden, wie ein Mensch zu denken, wie ein Mensch zu handeln, wie ein Mensch sich zu entscheiden. Die göttliche Ordnung wird in ihm wiederhergestellt. Und bei der Wiederkunft Jesu, da wird die unsichtbare Welt in Ordnung gestellt. Denn Jesus ist Herr über das Sichtbare und über das Unsichtbare, über Himmel und Erde. Er ist der Herr. In 1. Korinther 15, Vers 28 heißt, wenn aber alles, was hier ist, ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem er alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Also, Jesus ist hier, um Ordnung zu bringen in unsere Welt. Gott ist also die höchste Intelligenz, die höchste Instanz, die höchste Autorität. Er sagt, was Ordnung ist. Er gibt vor, was Ordnung ist. Es werde Licht. Und er trennte Licht und Finsternis. Er bestimmt unser Leben. Aber wenn wir keinen Gott haben, wenn wir nicht an Gott glauben, wenn wir keine Verbindung mit Gott haben, können wir auch niemals diese Ordnung erfassen und begreifen und verwirklichen. Gott ist ein Gott der Ordnung, heißt es einmal in der Bibel. Und wir müssen uns fragen, Gott, wie willst du die Dinge haben? Was ist richtig? Wie siehst du die Dinge? Und wir müssen unser Leben anfangen, mit den Augen Gottes zu betrachten und zu sehen. Und nicht alles, was Ordnung ist, ist Gottes Ordnung. Also er sieht manchmal sehr logisch, das leuchtet mir ein, aber es ist nicht unbedingt Gottes Ordnung. Es ist von Menschen Ordnung, von Menschen zusammengeschustert. Also unser Leben muss nach den Maßstäben Gottes ausgerichtet sein. Und diese Maßstäbe sind universell. Ich denke nur an die Naturgesetze. Die Naturgesetze, die kennen keine Gnade. Die Naturgesetze, egal ob du Christ bist oder nicht Christ bist, die Naturgesetze gelten für alle. Fahr mal mit 180 in die Kurve Vollgas und du wirst merken, wie du schön dann rausfliegst und auf dem Kirchendach landest wieder einmal. So, Gottes Maßstäbe, sie sind also universell, sind überall gültig, ob jetzt in Deutschland oder Amerika oder Afrika. Gottes Maßstäbe sind zeitlos, sind ewig. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Maßstäbe werden nicht vergehen. Gottes Ordnung Er offenbart sich Menschen und dann der Mensch spürt, das ist nicht richtig, das ist nicht okay. Und jetzt fängt er an, sich zu ordnen, zu orientieren, weil Gott in ihm wirkt, weil Gott zu ihm spricht. Und er hat jedem Menschen seine Ordnungen mit eingegeben. Also in deinem Leben ist das Monogramm Gottes irgendwo eingraviert. Das kannst du nicht verleugnen. Die Gebote, ob du Bibel hast oder nicht hast, ob du an die Bibel glaubst oder nicht glaubst, jeder Mensch hat die Gebote Gottes in sich. Der weiß, töten ist Sünde. Ist nicht okay, ist nicht richtig. Egal, für was passiert. Und jeder Mensch, der tötet, spürt plötzlich, nachher, wenn er abgeblüht ist und wenn er permanent getötet hat, dann merkt er das nicht mehr im Krieg an der Front. Aber der erste Mord, das geht in Mark und Bein. Kriegt er Schweißausbrüche, kann nicht mehr schlafen. Er kann sowieso nicht mehr schlafen, aber einetwig, er versucht das zu verdrängen mit Tabletten oder mit was auch immer. Deshalb sind die Soldaten, vor allem amerikanische Soldaten, die aus dem Afghanistan-Krieg zurückkommen, die nehmen Selbstmord, nehmen sich das Leben und ist die Selbstmordrate ist so hoch. Und jemand hat einmal gesagt, also durch den Selbstmord sind mehr amerikanische Soldaten gestorben als in der Front in Afghanistan, weil sie die Dinge nicht verarbeiten können, was sie gesehen haben. Weil der Mensch hat das Monogramm Gottes in sich. Diebstahl. Er weiß ganz genau, du sollst nicht stehlen. Da braucht man diese Gebote nicht. Du brauchst nicht schwarz auf weiß. Manche Leute brauchen immer ein Buch, ein Katechismus oder sonst was. Nein, du weißt es, was richtig und was falsch ist. Der Mensch, der unter Gott steht, der führt ein gutes Leben, ein anständiges Leben und der lebt in der Harmonie. Der Mensch, der unter Gott steht, wird aufpassen, wenn er etwas tut. Er weiß, oh Gott, es tut mir leid, ich habe jetzt wieder falsch gemacht, entschuldigt sich, vergibt, bittet um Vergebung. Also wir müssen konsequent sein, wenn wir die Ordnung wiederherstellen möchten. Viele Menschen möchten ein gutes Leben leben, aber sie sind nicht konsequent. Die ziehen das nicht durch. Und deshalb, was du anfängst, soll das auch bis zu Ende führen. Und nicht auf dem halben Weg abbrechen. In der Bibel heißt es irgendwo, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Du musst also vom Geist her dein Leben gestalten und ordnen und prägen. Viele wollen unheimlich vieles machen. Die möchten Doktor werden, die möchten Professoren werden, die möchten alles machen. Aber die fangen vieles an und bringen nichts zu Ende. Das ist ein großes Problem. Sie bleiben auf dem halben Weg stecken, geben kurz vor dem Ziel auf. Irgendwas läuft schief, dann fangen sie an zu resignieren, mutlos zu werden. Ihr Leben bleibt eine unvollendete Baustelle. Und wie viele solche unvollendete Baustellen sind es? Deshalb sagt die Bibel, wenn du was unternimmst, wenn du was machst, überschlag die Kosten. Was wird es kosten? Kann ich ausführen mit den Mitteln, die ich habe, oder muss ich das bleiben lassen? Vielleicht baue ich kleiner. Vielleicht backe ich kleinere Brötchen. Man muss sich überlegen. Nicht immer, ich will alles. Man hat große Augen, einen großen Mund. Aber man ist schwach. Viele Menschen, also sie fangen was an, sind schnell begeistert, aber irgendwo bleiben sie auf der Strecke. Oder anders, in der Bibel erzählt der Heilige Geist oder sagt einer Gemeinde im Sendschreiben, du bist lau, du bist nicht heiß und du bist nicht kalt, du bist so mittendrin. So, man sitzt auf zwei Stühlen, auch das ist Chaos. Nicht das richtig und nicht das richtig. Gott sagt, entweder bist du kalt oder du bist heiß. Aber dieses Dazwischen, pfui Teufel. Ich spuck dich aus meinem Mund, sagt Gott, weil du dich nicht entscheidest, weil du dich nicht entschließt, weil du dich nie entscheiden kannst. Und das ist ein großes Problem. Viele Menschen werden nie frei, weil sie sich nie entscheiden wollen. Ich höre jetzt damit auf. Die machen gute Vorsätze, Silvester meistens, Neujahr. Wir nehmen uns vor, dass das und das wird nicht mehr gemacht. Und dann am 1. Februar ist nichts mehr da von dem, was sie sich vorgenommen haben. Und der Weg zur Hölle, hat jemand einmal gesagt, ist mit lauter guten Vorsätzen gepflastert. Man hat sich was vorgenommen. So, bring Ordnung in deinem Leben, auf deiner Baustelle. Und nicht da mal was anfangen und da mal was anfangen, führ die Sache zu Ende. Oft spüren wir, dass was nicht in Ordnung ist. Etwas stimmt bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob du so ein Gespür hast. Irgendwas läuft hier schief. Irgendetwas, ist eine Diskrepanz. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen fehlt mir. Also bring Ordnung in deinem Leben. Wenn du das nicht kannst, dann lass wenigstens, dass dein Leben geordnet wird. Dass du dann einen Seelsorger nimmst, einen Psychiater nimmst, einen Mediziner nimmst. Manche Leute sagen, ja, Christen gehen nicht zum Psychiater, Christen gehen nicht zum Arzt, Christen gehen nicht dort und dort. Nein, Christen müssen manchmal menschliche Hilfe in Anspruch nehmen, weil sie Gottes Hilfe nicht in Anspruch genommen haben. Hätten sie Gottes Hilfe in Anspruch genommen, müssten sie nicht menschliche Hilfe nehmen. Dann würde Gott für sie sorgen. Aber sie haben das nicht getan. Und Gott sagt, bitte, dann gehst du zum Herrn Doktor. Und er wird dir schon sagen. Und dann kommst du rein zum Arzt und was die erste Frage, die er stellt, was fehlt ihnen? Was fehlt ihnen? Und weißt du, wenn du dann nachher krank bist, da kannst du nicht mehr leugnen und lügen und dir was vormachen und vorspielen. Du bist das, was du bist. Und deshalb, das ist die Zeit, wie Gott an uns arbeitet und wirkt, wie er dann Ordnung bringt. Und der Arzt versucht, Ordnung in unserem System zu bringen, in unseren Körper zu bringen. Versucht, Ordnung zu bringen in unseren Gedanken, der Psychologe und Psychiater. Und sagt, komm, denk nicht so viel. Denk zielbewusst. Konzentriere dich auf etwas Wesentliche. Lerne zu unterscheiden Nebensächlichkeiten und Hauptsache. Setz Prioritäten in deinem Leben. Was ist das Wichtigste? Worauf kommt es wirklich an? Und deshalb denke ich, hier fängt es mit der Ordnung bei uns selber. Die Ordnung muss von Gott gewollt und von Gott gewirkt sein. Und du spürst, das ist es, was ich wirklich will. Ich will nicht das und das und das und das. Viele Menschen haben 100 Ziele und kein Ziel verfolgen sie. Und kein Ziel erreichen sie. Deshalb fang herauszufinden, was will Gott, was will ich für mein Leben? Und entscheide dich für eins. Und du kannst nur einen Hasen jagen. Die Ordnung, die muss von Gott in dir eingepflanzt sein. Weißt du, nicht jeder muss Pastor werden, nicht jeder muss Professor werden, nicht jeder muss Bundeskanzler werden, nicht jeder muss, aber jeder hat die Chance, kann, wenn er sich anstrengt. Aber wir brauchen auch andere Leute. Und deshalb nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Und das, was du tust und tun wolltest und solltest, muss von Gott veranlasst sein und die Möglichkeit musst du von ihm haben. Die Inspiration musst du von ihm haben, den Wunsch. Und wo du keinen Wunsch hast, keine 10 Pferde bringen dich wohin. Den Wunsch musst du haben. Und deshalb frag, was ist dein Wunsch? Lass das Chaos und fang an, was willst du eigentlich? Dass ich gerettet werde. Oder der eine sagt, dass ich sehend werde, dass ich hörend werde. Dass ich geheilt werde, geistig, dass ich in den Himmel komme. Was willst du wirklich? Und jetzt hast du wenigstens schon eine Ausgangsbasis. Und erst wenn du eine Ausgangsbasis hast, kannst du es wieder weitergehen. Und dann bittest Gott um Hilfe, dass du aufarbeiten kannst. Den ersten Schritt musst du machen. Zum Spörtchen kam ein junger Mann und sagt, Pastor, ich habe große Probleme, ich kann morgens nicht aufstehen. Ich weiß nicht, ob du auch solche Probleme hast. Ich kann morgens nicht aufstehen. Dann sagt, ob er für ihn beten könnte. Er sagte, nein, ich werde für dich nicht beten. Du steckst morgens den ersten Fuß selber raus und dann bittest Gott um Hilfe, dass er dir hilft, den zweiten Fuß auch rauszusetzen. Also zuerst mal, du machst den ersten Schritt. Und dann bittest Gott um Hilfe, Herr, hilf mir, dass ich auch mit dem anderen Bein aus dem Bett komme. Und dann wirst du sehen, es funktioniert. Und dann, nicht Pastor, betest du für mich. Das meiste kannst du selber tun und solltest selber beten. Aber die meisten wollen nicht selber beten. Die wollen, dass der Priester betet, dass der Pfarrer betet, dass der Pastor betet, dass irgendein Geistheiler betet oder irgendein Evangelist oder. Nein, bete du mal. Fang an, tu es zu beten. Lieber Gott, hilf mir. Und Gott muss uns helfen beim Aufarbeiten, dass wir den Container bestellen können, dass wir dass wir unsere Altlasten entsorgen können, dass wir aufräumen können in unserem Leben, was aufgeräumt werden muss. Und du musst eines wissen, ja, ohne mich könnt ihr nichts tun, das stimmt, das ist wahr. Aber du musst zuerst mal irgendwo wollen, mal den Überblick dir verschaffen. Ich will hier aufräumen, ich will hier Schluss machen, ich will hier nicht mehr weitermachen so in meinem Mist. Ich will nicht hin und her getrieben werden, ich will eine Entscheidung treffen. Ich will nicht, ich möchte, ich wünsche mir, nein, ich will. Gott steht mir bei, ich will. Und die Frage, die immer Gott stellt, und damit fängt alles an und hört alles auf, willst du oder willst du nicht? Wenn ich Leute traue, in Frage auch nicht, wünschst du das, diese Partner, Partnerin? Nein, in der Bibel heißt es, willst du, so jemand mir nachfolgen will. Eine Ehe besteht nicht mehr, wenn die Partner nicht mehr wollen. Und eine Ehe beginnt, wo zwei wollen. Also der Wille, auch das Leben mit Gott fängt an mit dem Willen. Ich will Gott, steh mir bei. Du musst am Weinstock bleiben. Das ist zuerst mal eins. Du musst an Christus fest angebunden sein, fest angenagelt sein, fest verwachsen sein. Das ist der erste Schritt. Und erst dann beginnst du Wohl zu tun in deinem Leben, Ordnung zu bringen. Du bist mit Gott angebunden und du guckst nicht nach Menschen. Was sagen die Menschen? Nein, was sagt er? Die Stimme Gottes. Was sagt sie dir? Unser Wirken und unsere Werke müssen von ihm bestimmt werden. Er muss uns veranlassen, uns freisetzen, uns Freudigkeit geben. Und wenn du von Gott die Freudigkeit hast, dann kann dich niemand aufhalten. Aber solange du keine Freudigkeit hast, kannst du die Ordnung in deinem Leben nicht wiederherstellen. Wenn Gott etwas anpackt, dann bringt er es in Ordnung. Ich sage euch und ich warne euch, bitte nicht heute Abend, bitte nicht einfach, Gott bringt Ordnung in meinem Leben. Du, der fängt an aufzuräumen. Da kommt er mit der Planierraupe gleich. Dann sagt, das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg und das muss weg. Was glaubst du? Das ist nämlich der erste Schritt. Und Gott schied Wasser und Feste. Und Gott schied Tag und Nacht. Und Gott schied. Und Gott trennte oben und unten. Weißt du, da beginnt zuerst mal die große Scheidung. Das muss weg und das muss weg. Was glaubst du, wenn der liebe Gott anfängt, in deinem Leben aufzuräumen und Ordnung zu bringen, dann sagt er, alles raus, bis du nichts mehr hast und nichts mehr bist und nichts mehr kannst. Bis du nur noch auf dich selbst allein gestellt bist und du merkst, was du brauchst nur ein Bett, einen Stuhl, einen Tisch. Da brauchst du nicht viel. Weißt du, Gott arbeitet systematisch. Wenn er anfängt aufzuräumen, dann geht er alles durch. Deine Beziehung, dein Essen, dein Denken, dein Umfeld, deine Beziehungen, da wird alles aufgearbeitet. Und er arbeitet sehr gründlich. Und er sagt, und was ist mit dem? Da ist auch noch was, da ist noch ein Zimmer. Oder da ist noch eine Tür. Was ist hinter dem Schrank? Und er fängt an aufzuräumen. Gott überspringt nichts. Also ich warne euch, Gott arbeitet gründlich, er überspringt nicht, er lässt nichts durch. Er lässt nichts durchgehen. Auch wenn du manchmal denkst, also das kann ich noch mitmachen. Nein, 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 er arbeitet so lange und bohrt so lange. Und was ist mit dem? Und was ist mit diesem? Und du klopfst so lange, bis du es nachgibst, bis du akzeptierst. David betet im Psalm 119, Vers 13. Ordne meine Schritte. Ordne meine Schritte, also meinen Weg. Ordne meine Schritte, lieber Gott. Ordne meine Schritte durch dein Wort. Also du siehst, durch was Gott ordnet unser Leben, durch sein Wort. Wir haben Anleitungen und Anweisungen, wie unser Leben aussehen soll. Und ich meine nicht nur Bibelworte, sondern ordne mein Leben, ordne meine Schritte durch das Reberwort, durch das im Augenblick gesprochene Wort. Das ist nicht recht. Das ist nicht in Ordnung. Das gesprochene Wort muss uns erreichen. Es werde Licht. Dann passiert dieses Wunder. Gottes Wort hat eine ordnende Macht, eine heilende Macht, eine befreiende Macht. Herr, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das heißt, die Viren verfliegen, die verschwinden, Ordnung kommt rein, Friede kommt rein in ein Leben hinein. Sprich nur ein Wort. Weißt du, wer mit Gott lebt, fängt an, ein ordentliches Leben zu leben. Er beginnt, seine Verhältnisse zu ordnen, er beginnt, seine Finanzen zu ordnen. Der schmeißt das Geld nicht mehr zum Fenster raus. Der fängt an, den Zehnten zu geben. Weißt du, was das Zehnten geben bedeutet? Er berechnet ganz genau, was nehme ich ein, was habe ich, was ist mein Einkommen und womit kann ich und soll ich leben? Und er beginnt mit dem Zehnten. Also das ist schon das Erste, was Gott uns beibringt. Wir sollen unsere Finanzen ordnen. Wir sollen unsere Zeit ordnen. Wir haben alle 24 Stunden, aber was machst du aus diesen 24 Stunden? Und Gott weiß, was alles nur in uns geordnet werden muss. Du musst nicht über deine Geschwister wachen und sagen, das musst du machen, das musst du machen. Und die können auch nicht über dich wachen. Du musst selber herausfinden, was ist von Gott auf mein Leben zugeschnitten? Was will der Herr von mir? Und Gott passt auf seine Kinder selber auf. Du musst keine Babysitter irgendwie anfordern. Ihr müsst auf mich aufpassen oder pass auf mich auf. Oder erlaub niemand, dass die auf dich aufpassen. Nein. Gott passt auf dich auf und er sagt, das ist nicht in Ordnung. Gottes Babysitter spielen manchmal Christen und die bringen mehr Chaos, mehr Unordnung. Die verziehen einen mehr, diese lieben Babysitter Gottes. Die verziehen einem Menschen mehr Zuchtmeister, sagt Jesus einmal. Oder wir haben im Deutschen ein Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Der sagt so, der sagt so, der sagt so. Du musst lernen, Ordnung in deine Meinung zu bringen, in deine Entscheidungen. Das will ich. Nicht, was die wollen, nicht, was der Pastor, was die Gemeinde will. Nein, was will Gott von mir? Ganz wichtige Frage. Diese Frage ist so wichtig. Und nicht da, was wollen die ganzen Zuchtmeister von mir und die ganzen Babysitter. Gott selbst soll Ordnung in mein Leben bringen. Die Stimme des Herrn, was er euch sagt, das tut. Er ist der große Hirte. Und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er ordnet meine Schritte. Herr, ordne meine Schritte. David hat sich verlaufen. Er hat Fehler gemacht. Er war kein Perfektionist. Und er bittet Gott, Herr, bring mich wieder in Ordnung. Hilf mir, dass ich wieder anständig regiere, dass ich wirklich in meine Berufung hineinkomme, dass ich meine Aufgabe richtig ausfülle. Er weiß, wenn ich jetzt nicht geordnet werde von Gott, wenn ich jetzt nicht auf die richtige Spur gebracht werde, ich verlaufe mich. Deshalb betet ein Beter in der Bibel einmal, Herr, gedenke nicht die Sünden meiner Jugend. Eigentlich haben die Heiligen im Alter Sünden gemacht. Im Alter. Aber diese Sünden wiegen gar nicht so schlimm, was man im Alter gemacht hat. Die Sünden, die man in der Jugend gemacht hat, wo man die Weichen falsch gestellt hat. Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Das ist ganz arg wichtig. Die Sünden deiner Jugend, die Verfehlungen deiner Jugend, die holen dich ein. Was macht dir Angst und Probleme? Deshalb, diese Dinge sind, die nicht in Ordnung sind. Das, was dir Angst macht und dir Probleme macht. Diese Probleme machen dir nachher Stress. Darüber stolperst du. Das plagt dich. Und das ist, was Chaos verursacht. Ständig an derselben Stelle stolperst du. Das verunsichert dich, bringt dich durcheinander. Das raubt dir deine ganze Kraft, deine ganze Gesundheit. Du ärgerst dich ständig. Mensch, ich will, aber ich kann es nicht. Was ist das? Gott, ordne meine Schritte. Bitte Gott, dass er deine Schritte ordnet. Ohne Gott bleibst du ein Chaot, ein frommer Messi. In aller Liebe. Selbst wenn du noch so anständig lebst, wenn du nicht im Zusammenhang, im Ganzen lebst. Deshalb die ganze New Age-Bewegung oder Esoterik-Bewegung, die sucht das Ganze. Die suchen das Ganze, die wissen, das Ganze fehlt. Wir sind irgendwo abgedriftet, wir sind irgendwo vom Weg abgekommen. Das Ganze, was ist das Ganze? Die Ganzheit. Und wir brauchen von der Bibel das ganze Evangelium, komplett das Wort Gottes, dass uns nichts vorenthalten wird. In manchen Gemeinden wird vieles unterschlagen, es ist okay, das müssen die Pastoren selber verantworten. Aber ich möchte nichts unterschlagen, wie Paulus sagt, ich habe euch nichts vorenthalten, ich habe euch alles gesagt. Ob ihr alles tut, ist eine andere Frage. Deshalb das Ganze. Gott gibt das Wollen und Gott gibt das Vollbringen. Weißt du, wir brauchen Harmonie in unserem Leben. Und zwar sehr viel Harmonie. Und das ist die Ausgangsbasis. Ausgeglichen, Ausgewogenheit. Gott arbeitet sehr planmäßig, habe ich gesagt, systematisch. Er will das Beste für dich und deshalb sagt er, da muss ich schon diese Kleinigkeit mitnehmen. Und die Kleinigkeiten sind wichtig. Die Kleinigkeiten sind beim Aufräumen unseres Lebens sehr wichtig. Jesus sagt, die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Es sind Kleinigkeiten, die uns kaputt machen. Und ich werde nachher auf ein paar Kleinigkeiten zu sprechen kommen. So belangloses Geschwätz, leere Worte. Und wir müssen für jedes unnütze Wort bei Gott Rechenschaft ablegen. Gott weiß, was Ordnung für dich ist. Er weiß, was dein Leben wieder in die richtige Richtung gibt und bringt. Das kann dir niemand sagen. Er von oben übersieht alles und kontrolliert alles. Gott weiß, was dich krank macht, was dich verwirrt. Er weiß, was dich verunsichert und dir Probleme macht. Er weiß, was dich ängstigt. Er weiß, was dir Kummer und Not bereitet. Er weiß das. Und deshalb lass ihn an der Sache ran. Überlass ihn. Er weiß, wo dir der Schuh drückt. Das kann dir niemand sagen. Und er weiß, was du nicht kannst und was du kannst. Und er weiß, was dich belastet. Er kennt die Hintergründe, warum du so bist, wie du bist. Und du wunderst dich, warum bin ich so komisch? Weißt du, du kannst vielleicht gar nicht, weil du falsch programmiert bist. Du kannst nichts dafür. Du bist verzogen, du bist falsch entwickelt. Da sind so viele Dinge in deinem Leben passiert, die nicht hätten passieren sollen. In deiner Familie, bei deinen Vorfahren. Und jetzt musst du so langsam dich aufarbeiten und dich hocharbeiten. Und sein Geist sieht alles, sein Geist erforscht alles. Und Gott will unser Helfer sein. Herr, ordne meine Schritte. Und vielleicht muss ich mit Gott etwas überspringen. Etwas auslassen. Etwas vergessen. Und du erforschst alle Tiefen. Du weißt jetzt, wo meine Familie von dir weggelaufen ist. Du weißt, wo ich weggelaufen bin. Ich wollte gerne zu dir kommen, aber ich habe es nicht geschafft. Von mir aus nicht. Er sieht das Verborgene und er sieht die ganzen Zusammenhänge, die ganze Vernetzung. Er sieht das. Und der Heilige Geist, der kennt dich von Ferne. Dem Heiligen Geist musst du nichts erzählen. Deshalb bring Ordnung in deinem Leben. Ich möchte dir helfen von Gott aus, wie Gott in meinem Leben Ordnung gebracht hat. Weißt du, ich war in der Gemeinde, ich habe Pastoren gehabt und ich habe Seelsorger gehabt, aber die haben mir nicht geholfen, die konnten mir nicht helfen, die haben mich manchmal nur niedergedrückt. Was mir weitergeholfen hat und was mich weitergebracht hat, war der Heilige Geist. Oder Zufall, ich würde Zufall sagen, zufällig bin ich irgendwo jemandem begegnet, jemand sagt mir etwas, zufällig und oft nicht mal Christen. Weißt du, Christen sind manchmal Chaoten, habe ich euch gesagt. Das sind sie. Und die sind selbst so konfus und so durcheinander und so verwirrt. Die bringen dich noch mehr in Unsicherheit und Unruhe. Aber dann haben Menschen gesagt, also Johannes, ich würde nichts so machen. Und dann habe ich nachgedacht, habe ich noch überlegt, du solltest auch auf die Ungläubigen hören, nicht nur auf die Gläubigen. Ich sage euch in aller Liebe, ich bin Pastor. Ich liebe die Gemeinde, ich liebe die Christen. Und ich weiß, Gott liebt die Kinder Gottes, aber Gott hat auch noch Menschen, Experten. Du solltest auch Experten mal fragen. Und der Heilige Geist wirkt überall, denn der Geist Gottes ist ausgegossen auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch, auch auf die, die gar nicht so richtig sind und so perfekt sind. Auf alles Fleisch. Und Gott benutzt alle Menschen. Und Gott hat seine Weisheit allen Menschen gegeben. Die einen gebrauchen es mehr, die anderen weniger. Und viele, sogar die Frommen, die denken, wir brauchen keine Weisheit mehr. Nein, wir brauchen mehr denn je zuvor Gottes Weisheit, Gottes Wissen. David bittet, ordne meine Schritte. Herr, mach du das. Und wie hat Gott seine Schritte geordnet? Plötzlich kommt der Nathan zu ihm und sagt, du David, ich erzähle dir eine nette Geschichte. Darf ich dir eine nette Geschichte erzählen? Hörst du gerne Geschichten? Ja. Oh, da war einer, der hat 100 Schafe gehabt und da kriegt er Besuch und dann nimmt er das Schaf von diesem Armen, der nur ein Schaf hatte. Ach, der Mann ist des Todes schuldig. Du siehst, wie Gott arbeitet, wie Gott dich ordnet. Er ordnet dich, indem du andere richtest. Und dann bist du der Mann, die Frau. Du bist der Mann, sagt Gott zu David. Weißt du, du merkst, wie Gott dich deine Schritte ordnet. Du wirst Richter. Du greifst in Gottes Arm. Gott ist der Richter, der gerechte Richter. Aber du fängst, der Mann ist des Todes schuldig. David, und das ist bei dir der Fall. Und du siehst, so arbeitet Gott Geschichte, dass du plötzlich gerichtet wirst. Dass du jemanden richtest und merkst nicht den Balken in deinem Auge. Du siehst den Splitter in das andere Auge, da siehst du ganz perfekt, ganz wunderbar. Aber in deinem Auge den Balken, der guckt raus. Und so ordnet Gott deine Schritte. Und dann ein Fall, ich möchte mich selbst nicht schlecht machen. Ein Fall, da gab es so einen Skandal bei uns in der Gemeinde, wo ich war. So ein Durcheinander. Dann habe ich gesagt, mir kann sowas nicht passieren. 3 Wochen später hatte ich noch schlimmeres Problem als die. Und der. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, du, niemand ist gefeit. Niemand ist sicher. Wer da denkt, er stehe, sieh zu, dass er nicht falle. Und so fängt Gott einen zu korrigieren. Und Gott hat mich gelehrt, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Verdamm nicht, auf dass du nicht verdammt wirst. Und dann habe ich, weißt du, glücklicherweise hat niemand gesehen, diesen Fall, was bei mir alles passiert ist. So, und ist nicht gleich zum Gemeinderat gekommen, so wie bei dem einen Bruder. Aber Gott war gnädig und Gott hat mir gezeigt, pass auf. Mit welchem Maß du misst, mit dem Maß wird dir gemessen. Und das ist, wie wir dann korrigiert werden. Ordne meine Schritte und Gott lässt uns fallen, damit wir wieder aufstehen und wieder Frieden haben. Ordne meine Schritte. David war kein Perfektionist, hat eine ganze Menge Fehler gemacht und immer wieder musste er fragen, Herr, bin ich richtig, bin ich okay? einfach so Laune, irgendwie so Biertischlaune. Ach, lass mal das Volk erzählen, ich will wissen, wie viele Soldaten ich habe. Einfach weil die anderen auch alle wissen, wie viele Soldaten sie haben, lässt er auch seine Soldaten zählen. Und plötzlich sagt Gott, was machst du da? Du zählst Menschen. Menschen kannst du nicht zählen, darfst du nicht zählen. Kannst viel zählen, kannst deine Goldstücke zählen, aber Menschen kannst du nicht zählen. Die Menschen gehören mir. Und dann war ein Problem da und dann kam eine Plage. Er musste wählen, was er will. Weißt du, Gott soll unsere Sünden beseitigen. Er muss unsere Sünden, unsere Fehler, unsere Schwachstellen aufdecken. Ordne meine Schritte. Bring Ordnung in meinem Leben. Das, was ich eingebrockt habe, dass ich wieder auslöffele. Herr, das sind mir zu groß, diese Brocken, die machen mich kaputt. Aber hilf mir, dass ich das rausbekomme mit deiner Hilfe. David, weißt du, braucht Gott um seine Hilfe, dass er die Schäden alle beseitigen kann, die in seinem Leben entstanden sind. Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Er betet so. Weißt du, wie viel Murks hat er in seinem Leben gemacht? Ich muss euch sagen, David war kein perfekter Mann. Keiner ist perfekt. Nobody is perfect. Und Gott hat ihn immer wieder korrigiert. Und wohl dem Menschen, der sich von Gott korrigieren lässt, der bringt Ordnung in seinem Leben. Er bittet Gott, ordne meine Entscheidungen, ordne meine Gedanken, bring deine Ordnung, die göttliche Ordnung in meinem Leben. Und was ist die göttliche Ordnung? Weißt du, unsere Schritte müssen mit Gott übereinstimmen. Wir müssen die Gottesgangart haben, mit dem Gottestempo mithalten. Das ist ordne meine Schritte. Nicht nur, dass ich einfach laufe irgendwo hinein, dass ich auch in die richtige Richtung gehe und das Richtige tue. David ist zu den Philistern übergelaufen. Eigentlich sollte er die Philister bekämpfen. Und was macht er? Er geht nach Gaza und sagt, ich möchte dein Knecht sein. Ordne mein Leben. Weißt du, Gott ist interessiert, dass er unser Leben ordnet. Und das, was er tut, das ist dann wirklich Ordnung. Das ist Kosmos nachher. Kosmos. Er ist der großartige Manager in unserem Leben. Gott sorgt, dass die Dinge so in Ordnung kommen, wie er von der Ewigkeit her für dich vorgesehen hat. Wie er von der Ewigkeit aus für dich vorgesehen hat. Und es kann sein, dass du das vielleicht jetzt im Augenblick nicht verstehst. Und einmal sagt der Herr, was ich jetzt tue, das weißt du nicht, aber Herr, nach wirst du es erfahren. Gott sorgt dafür, dass du Fehler machst und dass du Fehler in der Vergangenheit gemacht hast. Und jetzt beginnt er daran, dich was zu lehren, dass dir die Augen aufgehen. Du horch mal, es rächt sich alles in diesem Leben. Es rächt sich alles, alles, was du irgendjemand antust. Das rächt sich. Bitte pass auf, wem du was antust. Wenn du jemanden beleidigst, du wirst selber beleidigt. Und das gleich zehnfach. Wenn du jemanden kränkst, wirst selbst gekränkt. Und das gleich zehnfach. Ich spreche aus seelsorgerlichen Erfahrungen, was ich ständig erlebt habe und was ich ständig sehe. Was man sieht, das erntet man. Weißt du, du steckst ein Samenkorn in die Erde, aber 7 Samenkörner wachsen dann an der Erde. Oder noch viel mehr. Und du wunderst dich, wo kommt das alles her? Aus dem einen Samenkorn kommen 10 andere Körner. Und das multipliziert sich. Gott sorgt dafür, dass die Fehler aus deiner Vergangenheit wieder gut gemacht werden, ausgeglichen werden, korrigiert werden. Aber du musst Gott dran lassen. Herr, bring Ordnung. Ordne meine Schritte. Gut, wenn du so beten kannst. Gott sorgt für Gerechtigkeit und Ausgewogenheit. Dass die Vergangenheit aus deinem Leben mal offen liegt und das aufgearbeitet wird. Was nicht offen liegt, kann auch nicht aufgearbeitet werden. Was du nicht aussprichst, was du nicht erkennst, was du nicht einsiehst, kann nicht aufgearbeitet werden. Unsere Sünden, unsere Fehler holen uns immer ein. Du kannst noch so schnell laufen und kannst noch so viel Tempo drauflegen. Die Sünden holen uns ein. Deine Sünde wird dich wiederfinden, steht da einmal in der Bibel. Ich denke nur an die Söhne Jakobs. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Ganoven sind das, die da vor dem Josef sie verbeugen. Und sie haben ihren Bruder in die Grube geworfen, ihren Bruder verkauft und ihren alten Vater belogen. Ist das nicht Josef sein Kleid? Ja. Ein wildes Tier hat ihn zerrissen anscheinend. Und die belügen ihren Vater 10-fach. Und jede Kleinigkeit holt die Brüder ein. Und zuerst lässt der Herr sie zappeln, noch nächstes Jahr kommen sie und da ist so viel durcheinander, die merken, da stimmt was nicht. Die Söhne Jakobs merken, als sie das erste Mal dort waren und nach Hause gehen, mit uns stimmt was nicht. Da ist unser Geld wieder im Sack drin. Also irgendwas ist fast faul. Und die kommen zurück und sagen, das muss ein Versehen sein. Wir glauben auch manchmal, in unserem Leben ist das ein Versehen. Aber bei Gott gibt es kein Versehen und kein Übersehen. Jede Kleinigkeit muss aufgearbeitet werden. Entweder vor Gott oder von Gott. Jede Kleinigkeit. Wir müssen also unsere Hausaufgaben machen. Und wir können uns nicht davor drücken. Und uns bleibt nichts erspart, ihr Lieben. Weißt du, wir brauchen Nachhilfe und die Nachhilfe des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist ein sehr sensibler Geist. Er ist ein Gentleman und er arbeitet ganz vorsichtig an uns. Er tastet sich so ran. David, darf ich dir eine Geschichte erzählen? Und so versucht er. Und ich sage, auch wenn dir deine Sünden vergeben sind, du musst trotzdem deine Hausaufgaben noch machen. Und darfst eigentlich einfach so weiter losmarschieren. Weißt du, die Sünde ist vergeben, das ist wahr. Und das stimmt. Und das ist wirklich hundertprozentig sicher. Die Sünde ist vergeben. Aber die Geschichte ist noch nicht aufgearbeitet. Paulus muss das erleben. Dreimal habe ich gefleht. Herr, nimm den Pfahl aus meinem Fleisch. Dreimal. Und ist nichts passiert. Du betest vielleicht auch. Und der Stachel bleibt drin. Und den kann niemand ziehen. Kein Psychologe, kein Arzt, kein Seelsorger. Niemand kann diesen Stachel ziehen. Und du fragst, was ist mit mir los? Und er wusste, ihr habt Christen ins Gefängnis geworfen, ihr habt Christen verfolgt, ihr habt die Christen Jesus lästern lassen und ihr habt sie herausgefordert, dass sie Jesus lästern. Und jetzt passiert ihm das Gleiche. Und wiederholt sich immer wieder auf allen seinen Missionsreisen, macht kaum Mund auf und dann ist schon die Hölle los. Jakob, auch so eine Geschichte. Jakob muss an Esau alles zurückzahlen. Und die Geschichte aufarbeiten. Der hat seinen Bruder betrogen. Er will den Segen Gottes haben. Und hier sitzen Leute, die wollen den Segen Gottes haben. Aber die alte Geschichte muss aufgearbeitet werden. Dein Bruder Esau, die muss wieder gut gemacht werden. Gott hat es nicht vergessen. Er hat es dir vergeben. Aber er hat nicht vergessen, was da passiert ist. Und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass diese Geschichte aufgearbeitet wird. Fehler müssen wieder gut gemacht werden. Ob es einem gefällt oder nicht. Sie müssen korrigiert werden, sonst stimmt am Schluss die Rechnung nicht. Du sagst, das, bei mir stimmt was nicht. Also ich kann rechnen, so von links nach rechts und rechts nach links, aber die Rechnung geht nicht auf. Da ist was schief gelaufen. Irgendwo hast du dich verrechnet. Da stimmt was nicht. Irrwege müssen korrigiert werden. Die Sünde ist vergeben. Egal, wenn du bei der Sekte warst, ist es okay. Gott hat vergeben, dass du bei der Sekte warst. Aber jetzt müssen die Gedanken, die du bei der Sekte eingeatmet hast, geschluckt hast, die müssen jetzt rausgespuckt werden. Ob es jetzt bei der Esoterik ist, New Age ist, bei irgendwelchen anderen Kulten, das muss raus. Die ganzen Irrtümer müssen beseitigt werden. Wir müssen von unseren Festlegungen gelöst werden. Weißt du, die Sünden sind vergeben. Aber diese falschen Gelübde, die du gemacht hast, Versprechungen, ich werde nie heiraten. Ich bin nur mit Jesus verheiratet. Und dann kommt doch ein schöner Mann und eine schöne Frau vorbei. Und du möchtest gerne heiraten, aber du bringst es nicht fertig. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Du hast eine Festlegung. Und so viele Menschen haben sich Festlegungen in ihr Leben eingehandelt. Deshalb bezahl dem Herrn dein Gelübde, heißt es einmal. Oder löst dich von deinem Gelübde. Die meisten Leute haben nicht begriffen, die müssen von ihren falschen Gelübden gelöst werden. Die so in Euphorie, ich gehe ins Kloster. Ich werde nur dem Herrn Jesus dienen. Aber plötzlich merken sie, die können davon nicht leben. Die brauchen einen Beruf. So viele gehen auf die Bibelschule und denken, jetzt werden sie Prediger. Aber dann kommen sie nach Hause, haben sie Schulden, weil sie ihren BAföG zurückzahlen müssen. Und haben eine ganze Menge Schulden. Da sind sie mit 4.000, 5.000 oder 6.000 Euro Schulden, kommen sie nach Hause. Und jetzt wollen sie heiraten, kommt noch ein Baby und so weiter. Jetzt sind sie blank und dann müssen sie zuerst mal richtig ackern. Ich will Gott dienen. Wir sollen die Kosten überschlagen zuerst. Können wir das ausführen oder nicht? Wir müssen uns lösen von falschen Einweihungen, von falschen Verpflichtungen. Wo du irgendwo was dich verpflichtet hast, du musst kündigen, sonst wirst du nicht los. Viele sind Gefangene ihrer selbst, ihrer eigenen Worte, ihre leeren Versprechungen, ihre Selbstverdammung. Wäre ich bloß nicht geboren, verflucht sei der Tag meiner Geburt, hat doch Hiob gesagt. Und dann kam die Hölle in seinem Leben. Weißt du, du hast deinen Geburtstag verflucht, du wolltest nicht geboren werden. Oder auch Jeremia hat sich nicht, also verflucht sei der Tag meiner Geburt. Und was passiert? Da hat Probleme über Probleme. Überleg einmal, bevor du redest und bevor du deine Worte formulierst. Überleg einmal, was du sagst. Und so viele haben sich hier festgelegt und sich versündigt an sich selber. Die Sünden an sich selber, die sind die schlimmsten Sünden. Die musst du lernen, zuerst mal sich selber zu vergeben und dann aufzuarbeiten. Bring Ordnung in deinem Leben. Das meiste kannst du nicht mehr gut machen. Weißt du, was du gesagt hast, ist gesagt, kannst nicht mehr zurückholen. Da musst du Gott um Hilfe bitten. Herr, ordne meine Schritte, bring wieder Ordnung. Und ich möchte dieses Gelübde dir abgeben, diese Festlegung dir abgeben, dieses Versprechen dir ablegen, diese Einweihung dir abgeben. Deine Versäumnisse, die müssen aufgearbeitet werden. Aber doch, wie jetzt? Wie? Du fragst, und es ist gut, dass du fragst. Wir müssen den Weg gehen, wo wir zuletzt wussten, hier war ich noch auf dem Weg. So wie bei der Wanderung im Gebirge, wo du wusstest, hier war das Zeichen noch. Hier war ich noch richtig. Hier war ich noch im Segen. Hier war ich noch glücklich. Dir wird nichts geschenkt, glaub mir das. Auch wenn Gott dir die Fehler vergeben hat, du musst die Geschichte aufarbeiten. Da, wo du weggelaufen bist, wo du was hingeschmissen hast, wo du gekündigt hast, so aus irgendwelcher Laune, ach, ich werde was Besseres machen. Und dann merkst du plötzlich, da kommt nichts Besseres. Es kommt nur noch Schlechteres. Vergebung entbindet dich nicht von der Aufarbeitung. Glaub mir das. Weißt du, viele Christen glauben, Gott hat mir vergeben, Halleluja, Lob und Dank. Ja, deine Sünden sind vergeben in Betreff, was Ewigkeit ist. Aber solange du nur im Fleisch lebst, musst du im Fleisch ausleben. Wer das nicht sagt und nicht glaubt und das nicht predigt und dich lehrt, der belügt dich. Deshalb, ich möchte dir nichts vorenthalten. Die ganze Wahrheit will ich dir sagen, sonst wirst du nachher sagen, der Pastor Matthäus hat mir nicht die Wahrheit gesagt. Ich sage dir die Wahrheit. Auch wenn ich Widerstand von dir bekomme und sagst, nein, da bin ich nicht einverstanden. So, mag sein, prüfe das. Prüfe das, ob das nicht wahr ist. Gott hat dir alles vergeben. Aber jetzt bist du dran bei der Wiedergutmachung. Wenn du jemanden betrogen hast, weißt du, Gott hat dir den Betrug vergeben. Aber der Betrogene hat sich das gemerkt. Der Betrogene ist der Betreffende. Dem hat es wehgetan. Ich werde nie vergessen, in Süddeutschland hat man eine Zweigemeinde gehabt. Dann lade ich auf der Straße ein und da gebe ich jemandem, einem älteren Herrn, einen Zettel und sagt, ja, wo sind Sie? Wer kommt alles zu Ihnen? Dann sage ich, die und die kommen auch. Ach, wenn die da sind, komme ich nicht. Kann ich nicht kommen, wenn die da sind. Denke ich, naja. Dann frage ich nachher die Geschwister am Abend im Gottesdienst, sagen wir mal, da habe ich jemanden auf der Straße getroffen und der hat gesagt, also wenn die da sind, komme ich nicht. Was habt ihr da? Dann sagte ich, weiß nicht, überall wo wir sind, geht er weg. Er will mit uns nichts zu tun haben. Und dann habe ich von dem Mann die Adresse aufgeschrieben, ich habe gesagt, ich werde die Leute fragen, was da los ist. Ja, sagt er, ist wertlos, wo die sind, will ich nicht dort sein. Und weißt du, um was es ging? Die sind als Kinder mal einkaufen gegangen und da hat der eine, mit dem er nichts mehr zu tun haben wollte, ihn um 60 Pfennig betrogen. Und das hat er über Jahrzehnte mit sich geschleppt. War er beim EC, ging er weg. Waren sie beim CVJM, gingen sie wieder weg. Also diese ganzen christlichen Gruppen. Er wollte mit diesen Lügnern und Ganoven nichts zu tun haben. Nur wegen 60 Pfennig. Du glaubst gar nicht, wie schlimm 60 Pfennig in einem Herz sich festsetzen können. Und da kannst du beten, Herr, schenk Erweckung. Erweckung wird nicht kommen, solange nicht die 60 Pfennig bezahlt sind. Solange nicht Ordnung gebracht wird, solange man sich nicht entschuldigt hat. Dir ist die Sünde vergeben damals, in deinem jugendlichen Leichtsinn, Kinderleichtsinn. Da hat man sich nichts Schlimmes gedacht. Du hast jemanden schlecht gemacht, Rufmord begangen. schlecht über jemanden geredet, jemanden verleumdet. Das schlimmste Rufmord ist was Furchtbares. Die Bibel sagt, du kommst nicht aus der Hölle raus, bevor du nicht den letzten Heller bezahlt hast. So schlimmes Rufmord. Die kann die Vergebung, Gott vergibt dir, aber du bist in der Hölle. Du machst Hölle durch und du durchlebst die Hölle und du spürst, mit mir stimmt was nicht, mit meinem Körper stimmt was nicht, mit meiner Seele stimmt nicht, mit meinen Verhältnissen stimmt nicht. Das ist die Hölle. Du musst nicht in der Hölle sein. Nein, die Hölle ist hier auf Erden. Und da kommst du nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Und weißt du, was der Rufmord war? Wenn du zu deinem Bruder sagst, du Dummkopf. Ist gar nicht so schlimm. Dummkopf, Trottel. Und was sagen die Berliner alles? Überleg einmal. Weißt du, so negativ, so beiläufig. Du kommst nicht aus der Hölle raus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Oder Cent. Weißt du, Gott hat dir das Übel vergeben. Das ist wahr. Aber du leidest. Du sagst, warum komme ich bei Gott nicht durch? Ich werde blockiert. Das sind deine Sünden. Der ganze Berg, die ganze Hölle, die blockiert dich. Die Hölle überwältigt dich und besiegt dich. Weißt du, es geht nicht um das Jenseits, die Ewigkeit. Nein, es geht um dieses Leben. Und es ist sehr wichtig, dass dieses Leben auch in Ordnung kommt. Ich habe eine jenseitige Erfahrung. Ich habe nicht viele jenseitige Erfahrungen gehabt, aber eine werde ich nie vergessen. Als ich mit meinem Kopf vom Motorrad fliege und eine Steinwand aufpralle, plötzlich bin ich da in der Ewigkeit und ich sehe in Bruchteilen von Sekunden meine ganze Ewigkeit. Ich bin Christ, bin wiedergeboren, bin getauft. Und dann, ich sehe oben das Paradies, den Himmel, die Herrlichkeit Gottes und da geht ein verschlungener Weg hoch und dann stehen drei Kerle und lassen mich nicht durch. Breitbeinig und ich will durch, aber die stehen auf dem Weg und es gibt keinen anderen Weg. Ich muss hier vorbei. Ich stehe und ich habe die erkannt. Und das sind drei Leute gewesen, mit denen ich was zu tun hatte, denen ich Schaden angerichtet habe. Wir hatten einen Unfall miteinander und gut, beide waren schuld. Aber das stand im Weg. Der eine hat blockiert und der andere hat blockiert und der dritte hat blockiert auf dem Weg zur Seligkeit. Und dann bin ich hingegangen, als ich diese Vision, diesen Traum oder diese jenseitige Erfahrung hatte, bin hingegangen, habe gesagt, der hat gehört, dass was mir passiert ist, dass ich da im Delirium war, im Koma war oder auch sonst noch wo, verstehst? Und dann sagte ich habe gehört, was ist, aber habe ich gesagt, weißt du, ich habe dich gesehen und mit uns beiden stimmt was nicht. Wir waren Kumpels. Aber ich habe gesagt, ich möchte ihn in Ordnung bringen. Bitte vergib mir. Den ersten, den zweiten und den dritten. Ich habe es aufgearbeitet. Aber musst du immer jeden Tag gegen die Wand fliegen und Gehirnerschütterung haben und im Koma sein, damit du endlich mal kapierst, um was es geht? Aber ich sage, manchmal tut es gut, dass man solche Erfahrungen hat. Da wacht man auf und sagt man, nein, nein, die Ewigkeit, die schreit nach uns. Versöhne dich, solange du auf dem Weg bist, heißt es in der Bibel. Solange du noch unterwegs bist. Und ich war so froh, dass ich diese drei Kerle erwischt habe. Und dass ich mit ihnen sprechen durfte. Und dass sie mir gut gesonnen waren. Ich habe zuerst mal gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, wir bringen die Sache in Ordnung. Fang an, dein Leben zu ordnen. Es ist so wichtig, Geschwister. Es ist so wichtig. Geh hin und versöhne dich, bevor die Sonne untergegangen ist. In der Bibel heißt es, du bist beim Opfer, beim Abendmahl vielleicht, weiß ich nicht. Oder sonst auch irgendwo. Du bist irgendwo in der Andacht und du merkst beim Beten, da immer wieder der Name, das Bild, das Gesicht, die Situation, immer wieder fällt sie dir ein. Was sagt die Bibel? Wenn du das gewahr wirst, während du dein Opfer zum Altar bringst und da stimmt was nicht, da geh hin, versöhne dich und dann komm und bring dein Opfer. Dann wird dein Opfer einen Sinn haben und einen Zweck haben. Aber sonst ist alles für die Katz. Und so viele Menschen, die überspielen alles, die Religion, ach, die schlürfen das Abendmahl und bedenken nicht, dass da eine unbereinigte Sache ist. Irgendjemand des höllischen Feuers schuldig. Du hast das höllische Feuer vielleicht verdient und du wunderst, warum brennt es in mir, warum habe ich keinen Frieden, keine Ruhe, warum dieser Stress, warum bin ich so leer gebrannt? All diese Dinge kommen. Da ist etwas zwischen dir und der betreffenden Person. Und die Bibel sagt, wenn du das merkst, den Eindruck hast und etwas spürst, und ein schlechtes Gewissen bekommst, etwas klagt dich an, etwas beunruhigt dich. Du kannst nicht einfach, Leute, vergib mir, Entschuldigung. Nein, das muss dein Gewissen anklagen. Nur dann kannst du die Sache aufarbeiten. Nicht nur einfach, wenn es dir einfällt. Nein, da musstest du erstmal die Sache durchbeten. Lieber Gott, wie bringe ich das in Ordnung? Ich werde nie vergessen, als ich war nur ganz junger Christ, irgendwo bei uns in der Gemeinde war eine Bibelwoche von der Wiedergutmachung. Und ich habe in einer Firma gearbeitet und wisst ihr, was organisieren ist? So zap, zap. Und ich habe gut organisiert. Ich habe Werkzeugmaschinenbau gelernt und den Maschinenbau und so weiter. Und ich habe Werkzeuge gebraucht. Ich habe mein Auto reparieren wollen und was weiß ich. Ich wollte was Gutes tun und immer wieder was mitgehen lassen aus der Firma. Und jetzt werde ich Christ. Und plötzlich ich weiß nicht, ob du schon erlebt hast, dass jeder Schraubenschlüssel dir predigt. Ich bin gestohlen. Jeder Hammer. Ich bin gestohlen. Jede Flex. Ich bin gestohlen. Und ich habe mir nichts mehr in die Hand zu dem getraut. So hat Gott an mir gearbeitet. Ich bin gestohlen. Ich bin auch gestohlen. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, hilf mir, ich möchte in Ordnung bringen. Ich will mit gestohlenen Werkzeugen nicht arbeiten. Da liegt kein Segen drauf, auf gestohlene Sachen liegt kein Segen drauf. Egal, selbst wenn es Kugelschreiber ist. Und was mache ich? Und jetzt muss ich zu meinem Chef gehen und muss sagen, du, ich habe das alles geklaut. Ich habe nicht geschafft, das erste Mal. Ich habe gebetet und so weiter. Bin vorgefahren bis zur Tür. Mein Herz klopft, Blutdruck auf 180, 200. Bin wieder weitergefahren, nochmals. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, auf Gedeih und Verderb komme ich um, so komme ich um. Und dann klingel ich, kommt er raus, Herr Matutis, na was ist? Der war Ältester in der Gemeinde, wo ich war. Der hat 5 Töchter gehabt, schöne Mädels. Mir haben einige von ihnen gefallen. Und so weiter. Jetzt verstehst du, und jetzt kommt er, Herr Matutis, was ist? Er sagt, Herr, sowieso, kommen Sie, ich will Ihnen was zeigen. Und dann mach meinen Kofferraumdeckel auf. Ja, das sind alles unsere Werkzeuge. Das sind alles unsere Werkzeuge. Er sagt, genau, das ist es. Das ist mein Problem. Guckt mich an, lächelt. Er weiß selber, denn er ist durch dieselbe Mühle gegangen, mal irgendwo, bevor er Christ wurde, richtig. Und sagt, habe ich gesagt, wissen Sie, wir waren ja per Sie, das ist alles gestohlen. Sagt er, wissen Sie, ich sage Ihnen etwas, ich werde in Werkzeugausgabe sagen, Sie geben jeden Tag ein paar Sachen ab, die Flex und die Bohrmaschine und sowas weiter, das geben Sie nach und nach ab. Und das andere können Sie behalten. Ich bin ins Auto eingestiegen, habe gesagt, Dankeschön, und habe Gott gelobt und gepriesen. Halleluja. Weißt du, du weißt nicht, was die Freude der Vergebung ist. Ich weiß, was die Freude der Vergebung ist. Wir müssen nicht nur von der Sünde erlöst werden, sondern auch von der Macht der Sünde. Auch von der Macht der Sünde. Und er war so frei. Und ich, immer wieder, wenn er vorbeikam, hat er mich angelächelt. Wir waren Freunde. Und ich konnte sauber das Abendmahl einnehmen in der Gemeinde. Die Dinge sind in Ordnung gekommen. Bring Ordnung in deinem Leben. Geh hin und versöhn dich. Lass von Gott die Dinge auslöschen, die ausgelöscht werden müssen. Er kann es auslöschen, er kann ungeschehen machen, aber die wird manchmal der Weg nach Canossa nicht erspart. Du musst dich blamieren. Und weißt du, Gott ordnet dein Leben, indem du dich blamierst. Indem du schön runterkommst. Ich bin ein Heiliger. Ich bin Kind Gottes. Nein, Gott zeigt deine Fratze, dass du ein Sünder bist und die Gnade brauchst. Und heilsbedürftig bist und ohne ihn nichts tun kannst und verloren wärst, wenn er dir nicht Gnade schenken würde. Weißt du, äußerlich, die Sünde ist ganz schnell vergeben, aber die muss aufgearbeitet werden. Du kennst die Dinge, die in deinem Leben geschehen sind. Du kannst nicht einfach sagen, ich kann nicht ungeschehen machen, ich kann verleugnen. Nein, nein, das geht nicht. Du kannst dir was vorspielen und vormachen. Aber du wirst merken, du wirst krank. Psychisch krank wirst du. Am Schluss weißt du gar nicht, was du überhaupt willst, wie es mit dir weitergehen soll. Warum? Weil du so belastet bist von diesen Dingen der Vergangenheit. Da eine Wunde fügt der anderen Wunde, Schmerz und so weiter. Deine Geschichte holt dich ein. Der Teufel ist der Ankläger der Brüder und der Schwestern noch, auch noch. Er greift immer deine Schwächen auf. Zuerst verführt er dich zur Sünde und er weiß, was du getan hast, weil er dich verführt hat. Und jetzt sagt er, schau her, was willst du mir erzählen? Du willst den Teufel austreiben. Der sagt, von wegen, geh du lieber. Weißt du, der Teufel gehorcht dir nicht. Und du hast keine Autorität und keine Vollmacht, weil Sünde in deinem Leben da ist. Äußerlich ist sie vergeben, für die Ewigkeit okay, aber hier und jetzt und heute. Das Übel ist da, das muss beseitigt werden. Den Teufel interessieren deine Segnungen nicht, verstehst du? Die wunderbaren Erfahrungen im Herrn, Halleluja, die interessieren ihn gar nicht. Er kennt deine Vergangenheit. Er kennt deine Verletzungen, er kennt die Patzer in deinem Leben und dein Fehlverhalten und deine Bitterkeit, dein Groll, dein Zorn, das Unvergebene. Der Patriarch Jakob ist eine ganz interessante Geschichte. Jakob ging es nur, ich will nur den Willen Gottes tun, nur Gott gehorchen, nur auf den Herrn schauen, nur gesegnet werden und luchst seinem Bruder den Erstgeburtssegen. Der luchst den Segen ab. Ich will nur gesegnet werden. Weißt du, er will nichts Übles. Er will nur gesegnet werden. Und das sind viele Fromme, die wollen nur gesegnet werden. Aber er tat was Falsches. Er betrügt seinen Bruder. Er betrügt den blinden Vater. Er redet falsch. Er redet falsch Zeugnis. Ich bin Esau. Du siehst, er gibt sich falschen Namen. Er nennt sich falsch. Ich bin Esau. Und er brachte alles durcheinander. Die ganze Familie ist kaputt gegangen durch diese Tat. Angestiftet von seiner Mutter natürlich. Er wollte mit aller Macht den Segen Gottes bekommen. Und ich sage euch, es ist gefährlich, mit aller Macht Gottes Segen zu bekommen. Ich warne euch. Gott, du musst um jeden Preis. Nein, die Stunde Gottes muss kommen. Ich bin Esau. Das ist Jakob. Mit Gewalt. Gewaltanwendungen zahlen sich nicht aus, Gott gegenüber auf jeden Fall nicht und schon in dieser Welt auch nicht. Weißt du, mit aller Macht etwas zu bekommen, auch wenn es um Gott geht, das ist Sünde. Er will ja den Segen haben, er will ja ein Segensträger sein. Du siehst, gute Absicht. Mit aller Macht will er etwas bekommen, aber das ist ein Verbrechen. Und wird zum Verbrecher, 21 Jahre, Jakob der Betrüger. Mein Bruder hat mich betrogen. Und der Vater sagte, Jakob, also hör mal, Jakob, mich als blinden Vater so belügst du, verstehst du? Pfui, Teufel, verscher dich, verschwinde. Der Vater hat sich wahrscheinlich nicht einmal verabschiedet von ihm. Du musst vorstellen, wie seinem Vater das Herz gebrochen ist. Mein Sohn, dieser fromme Jüngling, betrügt mich nach Strich und Faden. Denk drüber nach, meditiere drüber nach. Die meisten wissen nicht, dass sie fromme Verbrecher sind. Und ich habe gesagt, Chaoten. Sagen sie, guck mal, aber Jakob ist im Willen Gottes, der Segen geht über Jakob weiter. Gewiss, der Segen wäre über Jakob weitergegangen, aber nicht auf diese Tour. Mit aller Macht versucht er etwas zu bekommen, an sich zu reißen, was ihm gar nicht zusteht. Esau ist der Erstgeborene, auch wenn es Sekunden waren. Gott will ihm geben, aber auf eine andere Art und Weise. Und nachher kriegt er zu seiner Zeit, wenn er soweit reif ist, und nicht nach seinen Plänen und nicht auf seinen Weg und nicht noch durch sein Handeln, durch sein Eingreifen. Ich muss dem lieben Gott nachhelfen. Vergiss, Gott braucht keine Nachhilfe. Aber du siehst, was da passiert ist. Jakob versucht menschlich, den Esau nachher, als es zurückgeht. Und Gott sagt, jetzt geht's heim, mein Bruder. Jetzt geht's nach Hause. Dann versucht er, den Esau zu beschwichtigen. Gute Worte. Dann schickt er Geschenke. 200 Esel schickt der Mann. Muss vorstellen, ein Esel hätte auch schon ausgereicht. Aber der schickt gleich 200 Esel. Er versucht, die Lage wird irgendwie gut zu machen, aber je mehr ein Mensch, der in Sünde gefallen ist, Chaos und Unordnung in seinem Leben hat, desto mehr verschlimmert er die Sache. Und Jakob teilt seine Familie, bringt seine Familie in zwei Teile, versteht, bringt seine Familie auseinander, alles geht auseinander, alles geht vor die Hunde, hat Angst. Esau kommt mit 400 Mann dir entgegen. Und Esau ist ein stabiler Mann. Der kennt keine Gnade. Und ganz schon ein Betrüger, so wie Jakob, schon gar nicht. Den liquidiert er. Weißt du, ich bin Esau. Jetzt wird er ganz klein, ist er nicht mehr Esau. Aber Gott sagt, jetzt musst du dich dem Esau stellen. Du kommst an deinem Sündenfall nicht vorbei. Deine Worte, oder seine Worte haben ihn hier eingeholt. Ich bin Esau. Und durch diese Worte hat er seinen Betrug, durch diesen Betrug hat er sich das alles eingehandelt. Seine Familie zerstört, alles zerstört, das Geschenke verteilte. Weißt du, spar dir die ganzen Geschenke. Bring dein Leben in Ordnung. Ich bin Esau. Auf deine Worte. Auf die wirst du ein verdammt oder selig gesprochen. Weißt du, aber jetzt gibt kein Mensch mehr was auf deine Worte. Du bist, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. So, ich bin Esau. Der hat einmal gelogen. Jetzt glaubt keiner mehr was. Ist dir das bewusst? Deine Art, wie du sprichst, das bestimmt dein Leben. Ich bin Esau. Bin Versager. Bin durchgefallen. Weißt du, im positiven wie im negativen Sinne, davon wird dein Leben bestimmt. Du hast mit deinen Worten das verwirkt. Ich bin Esau. Weißt du, dieser Satz hat so viel ausgelöst im Leben von Jakob. Und jetzt kämpft er. Und jetzt ringt er und geht mal alle. Weißt du, die haben sich gewundert, warum hat unser Vater so Schweißausbruch? Warum ist er nervös? Warum isst er nichts mehr? Warum diese ganze Unruhe? Seine Frauen haben es nicht gemerkt, was mit ihm los ist. Und wahrscheinlich hat er auch selber nicht richtig gewusst, was mit ihm los ist. Bis Ordnung in seinem Leben kam. Und Gott bringt Ordnung in seinem Leben. Durch diesen ganzen Stress, wo er jetzt durch muss. Er hat genug gelernt. Weißt du, er ist selber vom Laban betrogen worden und was weiß ich. Da freut er sich auf seine Rahel. Und wen hat er im Bett? Die Lea. Er wurde da betrogen. Weißt du, du betrügst und du wirst auch betrogen. Und das ist eine Kettenreaktion. Das ist wie eine Lawine. Aber jetzt steht er vor Gott. Und plötzlich stellt sich Gott im Weg, breitbeinig. Hier kommst du durch diesen Fluss nicht durch. Und kannst raffiniert denken, so viel du willst. Kannst berechnen, wie du willst. Die Rechnung wird nicht aufgehen. Esau kommt dir entgegen. Mit Esau, weißt du, da hat er irgendwie geplant, irgendwie wird es vielleicht vorbeigehen, irgendwie wird er vielleicht darauf eingehen und ein bisschen freundlich und nett zu mir sein. Irgendwie kann ich ihn beschwichtigen. Nein, es geht absolut nicht. Löst das Problem nicht. Es bringt keine Ordnung, keinen Frieden. Das imponiert den Esau gar nicht, die Geschenke, die 200 Esel da. Kamele hätten sein sollen, aber das hat er nicht gehabt. Weißt du, auch dann die ganze Unterwürfigkeit. Der Knecht soll ausrichten und sagt, Esau, ich bin dein Knecht. Du siehst also sogar die ganze Unterwürfigkeit. Ich bin dein Knecht. Zuerst einmal, ich bin Esau. Und jetzt sagt er zu Esau, lässt er ausrichten, ich bin dein Knecht. So eine ganze Bettelei. Lass mich vor deinen Augen Gnade finden. Ich bin Esau. Du siehst also, das ganze fromme Getue bringt nichts. Bringt Ordnung in deinem Leben. Kannst charismatisch beten, kannst in Zungen beten, kannst beten, wie du willst. Bringt dein Leben in Ordnung. Alle seine Bemühungen nützen ihm nichts. Auch wenn er menschlich alles richtig macht und sogar biblisch richtig macht. Weißt du, du kannst biblisch alles richtig machen, dich versöhnen, dich unterwerfen. Oh, ich bin dein Knecht und lass mich Gnade vor dir finden, Esau, mein Brüderchen. Jakob muss zuerst mal Gott begegnen. Und Gott muss ihn berühren. Lies 1. Mose 32. Zuerst muss Gott ihm begegnen und dann kann er erst Esau begegnen. So werden Probleme gelöst. Wenn du dein Problem lösen möchtest, du musst zuerst mal Gott begegnen und dann erst dem Problem und der Sache. Erst als er mit Gott allein war, erst als er Frieden von Gott hatte, erst als Gott ihn berührte, erst dann. Und weißt du, was das Wunder passiert? Und sagt, hör mal, Jakob, du bist nicht mehr Jakob, du bist jetzt Israel. Der hat neuen Namen bekommen. Du bist Israel. Und erst als er von Gott richtig genannt wurde, was er wirklich ist, wo dieser Fehler ausgebügelt wurde, diese Lüge aufgearbeitet wurde. Ich bin Esau. Nein, du bist nicht Jakob, du bist Israel jetzt. Gott kämpft für dich. Gott muss zuerst Jakobs Herz verändern. Und dann wird die ganze Situation verändert. Und plötzlich, weißt du, es geht nicht um den Erstgeburtssegen. Und Jakob hat gedacht, der Erstgeburtssegen ist alles. Nein, der Segen Gottes ist alles, nicht der Erstgeburtssegen. Oder welcher Segen auch sonst noch. Der Segen Gottes. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Und erst der Segen Gottes machte aus dem Jakob einen anderen Menschen. Und dieser Segen war für ihn reserviert. Er musste warten, bis es soweit ist. Nach 21 Jahren Fronarbeit, Fremdarbeit, Gastarbeit, das ganze Durcheinander da in Mesopotamien. Erst als er das alles gelernt hat, als Ordnung in seinem Leben kam, dann hat er den von Gott reservierten Segen bekommen. Nicht den Erstgeburtssegen, den kann der Esau behalten. Aber den Segen, den Gott für sein Leben reserviert hatte. Ordnung kam in Jakobs Leben, als er seine Vergangenheit durch Gott aufgearbeitet hatte und als er auf die Spur Gottes kam. Es ist auch interessant, als Jakob floh, da heißt es, und die Sonne ging unter. Und nach so vielen Jahren, als er wieder zurückgeht und mit Gott kämpft und mit Gott ringt und Gott ihn segnet, und da heißt es, und die Sonne ging auf. 20 Jahre Finsternis in seinem Leben, geistlich. Harter Kampf, Stress und so weiter. Und dann plötzlich geht die Sonne wieder auf. Und jetzt begegnen sich die zwei Brüder, ohne großes Theater. Und plötzlich nehmen sie sich im Arm und plötzlich weinen die beiden Brüder und küssen sich und so weiter. Der ganze Stress war vergeblich und umsonst. Auf Gott warten. Auf das Wirken des Heiligen Geistes warten. Dass Gott etwas in seinem Leben tut. Hier wurde sein Leben entwirrt. Weißt du, Knoten für Knoten. Jakob muss alles aufarbeiten. Und nur Gott kann hier Ordnung bringen. Gott kann mit einem Chaoten ganz gut umgehen. Glauben wir das? Mit den Chaoten kann er ganz gut umgehen. Er nimmt ihn ganz schön in Mangel. Es geht plötzlich, wird plötzlich eng, läuft nichts mehr, passiert nichts mehr. Also Gott bearbeitet die Chaoten, glaub mir das. Deshalb musst du dich nicht so aufregen über so manchen Chaoten, wo du ihn unterwegs vielleicht triffst in deiner Umgebung. Erst durch Gott kann sein Leben richtig gestaltet werden, kann der ganze Müll entsorgt werden, können die ganzen alten Lasten entsorgt werden. Und da ist eine ganze Menge Altlasten zu entsorgen. Und er hilft dir bei deiner Heilarbeit, Genesungsarbeit. Er hilft, sich selbst anzunehmen. Er hilft, andere anzunehmen. Er hilft, die Hand zu reichen. Er ist es. Erst mit Hilfe Gottes und seiner Mitarbeit wird man was, schafft man was. Plötzlich geht die Sonne wieder auf. Er hilft dir, dein Leben zu gestalten. Er hilft, zu vergeben. Und ich werde nicht vergessen, habe ich die beiden Brüder dort in Süddeutschland, beide waren Christen. Ich habe gesagt, hör mal, da ist irgendetwas passiert und bei dem auch schon so, und stell sie gegenüber. Und als die dann sich ausgesprochen haben, passierte genau das Gleiche wie beim Jakob und Esau. Die nahmen sich im Arm und du, wir sind doch so Dummköpfe, haben sie gesagt. Wir sind richtige Dummköpfe. Wegen 60 Pfennig gehen wir einander ständig im Ort aus dem Weg. Das war ja ein Dorf, wo die da wohnten. Deswegen 60 Pfennig. Aber erst als sie sich versöhnt haben, und beide Herren schon über 60, und wegen 60 Pfennig, und die haben geweint, und die haben sich geküsst, und Frieden Gottes gemacht. Aber zuerst muss was passieren. Wie viel Herzeleid geschieht im Leben von Menschen, weil die stur sind und auf stur schalten und sagen, nee, also mit denen will ich nichts zu tun haben. Gott ist der, der hilft, loszulassen. Er hilft, die Dinge wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen. Er hilft, wieder die richtigen Gedanken zu denken, sich zu konzentrieren auf das Wesentliche, Ordnung in deinem Herzen zu bringen, weißt du, in deinen Gefühlen Ordnung zu bringen. Du willst viel, aber eigentlich willst du gar nichts. Verstehst? Bist du zerrissen, diese Zerrissenheit. Ordnung in deiner Ernährung, in deinen Finanzen und sonst noch was sein kann. Ordnung. Und da fängst du mit dem Zehnten an. Und ich werde nie vergessen, als Gott anfing, mein Leben zu ordnen, einer der wesentlichen Punkte war es. Bei uns wurde nicht groß der Zehnte gelehrt in der Gemeinde. Aber plötzlich habe ich gemerkt, du, in der Bibel steht der Zehnte. Und bei uns wird es gar nicht gepredigt in der Gemeinde. Man hat nur Mitgliedsbeiträge gezahlt bei uns. Verstehst du? Und der Zehnte, für mich ist zuerst mal groß geworden. Ja, wo gebe ich den Zehnten? Wie gebe ich den Zehnten? Und was ist der Zehnte überhaupt? Da frage ich den einen, den anderen Bruder, was ist der Zehnte? Und ich will die Fenster des Himmels auftun, sagt der Herr und so weiter, und dich segnen und meine Herrlichkeit über dich ausgießen. Bring den Zehnten ganz in mein Kornhaus. Wo ist das? Bis ich dann ausgerechnet habe, 10% von meinem Einkommen. Und dann habe ich ausgerechnet, weil bei uns kein Zehnter aufgenommen wurde in der Gemeinde, habe ich ausgerechnet, was mein Zehnter ist vom Lehrlingsgehalt. Ich glaube, damals habe ich 75 D-Mark verdient. So vom Lehrlingsgehalt oder dann später nachher 100 oder 150. Aber das Geld hat auch anderen Wert gehabt. Und so weiter. Und den Zehnten gegeben. Das habe ich dann ins Opfer geschmissen, der Gemeinde gegeben. Ausgerechnet meinen Zehnten. Und Gott fing an, mich zu segnen. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich die Gegenprobe machen. Was passiert mit mir, wenn ich den Zehnten nicht gebe? Ja, und ich habe ein Motorrad gehabt und bin gefahren. Und wenn ich den Zehnten gab, dann ging alles gut. Und den Monat, wo ich den Zehnten nicht gegeben habe, am Ende des Monats, als der Monat vorbei war und ich habe den Zehnten noch nicht gegeben, was passiert? Ein Gockel springt mir in die Speichen und ich stürze, zerreiße die Hose, was weiß ich, alles Mögliche. Und habe mehr Schaden gehabt, als was ich an Zehnten hätte geben können. Das Zehnfache, der Teufel hat bei mir das Zehnfache geholt von dem, was ich hätte Gott geben sollen. Nun, so ein blöder Gockel springt mir in die Speichen. Sage noch den Bauern, ich muss sogar den Gockel noch bezahlen. Ich muss sogar den Gockel bezahlen. Obwohl er auf der Straße nichts zu suchen gehabt hat. Aber du siehst, so geht es, wenn du Gott nicht den Zehnten gibst. Und dann habe ich wieder die Gegenprobe gemacht. Ich habe Gott den Zehnten gegeben und dann habe ich günstig einkaufen können und habe sonst irgendwie, bin zurechtgekommen oder da irgendwie irgendwas bekommen oder irgendwie Schwarzarbeit habe ich auch gemacht. Tut mir leid. Also du kannst nicht immer von der ehrlichen Arbeit leben. Ich habe irgendwo was geholfen, auf dem Bau jemand geholfen und so weiter. Die haben mir auch dann was gegeben. Weißt du, ich bin dann zurechtgekommen und Gott hat gesegnet. Bring Ordnung in dein Leben, in den Kleinigkeiten, im Alltag, in deine Ausbildung, in deine Entwicklung. Bring Ordnung, mach deine Hausaufgaben. In der Gemeinde, bring Ordnung, dass du was Festes hast. Wir brauchen etwas Stabiles, etwas Festes und das ist Ordnung, wo ich mitarbeite, wo ich mitwirke, wo ich mich beteilige, wo ich regelmäßig da bin. Bring Ordnung. Uns vor allem auch in einem ganz persönlichen Leben, im Alltag, Ordnung bringen. Lass uns aufstehen. Ordnung ist das halbe Leben. Ordnung ist das halbe Leben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns zeigst, wo irgendwo noch was schief im Argen liegt. Und da liegt so vieles bei vielen Christen im Argen. Heiliger Geist, nur du kannst aufdecken und du kannst zudecken. Du kannst helfen, dass wir zurechtkommen mit all den Kleinigkeiten in unserem Leben, was uns zu schaffen macht. Herr Jesus, du bist ein guter Hirte. Und wenn du uns führst, wenn du uns leitest, du führst uns zum frischen Wasser, du führst uns auf die grüne Aue und du erquickst unsere Seele. Unsere Seele soll nicht bedrückt und belastet sein. Nein, du willst uns immer mehr und mehr entlasten. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du heute dein Wort gesandt hast und hilf, dass wir dein Wort verstehen und dein Wort umsetzen. Herr, zeig, wo wir Ordnung bringen müssen im Alltag, in der Familie, in der Gemeinde, in der Gesellschaft draußen, wo wir auch immer sind. Ordnung. In unserem Alltag, wo wir sind, in unseren geschäftlichen Belangen, Herr, dass wir Ordnung bringen. Und du bist ein Gott der Ordnung und du sehnst dich nach der Ordnung von den Kindern Gottes. Halleluja. Denn dann segnest du auch Menschen, die in Ordnung leben. Dann kann der Feind einem nichts anhaben. Als die Kinder Israel verflucht werden sollten und der Bileam sie verfluchte, dann sagte ich, kann die Israeliten nicht verfluchen. Die leben in der Ordnung Gottes. Die leben sehr geordnet. Vater, ich danke dir. Wenn wir geordnet leben, kann uns niemand verfluchen, kann uns niemand schaden, kann uns niemand schädigen. Wir werden von dir geschützt, bewahrt und gehalten. Ich danke dir. Hilf uns allen, dass wir in deiner Ordnung laufen. Ordne unsere Schritte, wie David es gebeten hat. Das ist auch mein Gebet heute für uns alle. Amen.